Ein Ausschnitt aus unserem Gemeindeschaukasten. Und mindestens ein Drittel der kleinen Karo-Bilder auf dieser Darstellung haben etwas mit den Pflanzen zu tun. Das ist bemerkenswert. Entstanden ist dieses Bild bei unserem Kreativtag am 14. September. Und viele von den Teilnehmern haben einfach Bilder gemalt, die etwas mit Pflanzen zu tun haben. Finde ich interessant. Jetzt geht es nicht. Die zweite, ja. Und auch das zweite Bild hier. Das Bild vom letzten Sonntag hat eine Menge Pflanzen in sich. Wir befinden uns in der Predigtreihe mit der Schöpfung leben. Heute ist der zweite Teil dran und der heißt die Pflanzen wertschätzen. Letztes Mal haben wir gesprochen von der Zeit, die wertgeschätzt werden möchte. Ich nehme uns auch heute wieder auf eine Gedankenreise und drei Punkte sind mit dabei. Die These lautet, Pflanzen sind eine großartige und eine großzügige Gabe Gottes. Bäume, Sträucher, Kräuter, Blumen, Gräser, Moose, Pilze. Gott ist überhaupt nicht sparsam. All das sind großartige Gaben Gottes. Und so ist es nur gut, wenn wir das so verstehen und entsprechend respektvoll davon Gebrauch machen und sie verantwortungsbewusst schützen, diese guten Gaben Gottes. Punkt 1, verstehen. Gottes Gaben oder Pflanzen als Gottes Gaben verstehen. Wie intensiv und vielfältig ist allein unsere Gegend hier, um uns herum, wo wir wohnen, mit Pflanzen gefüllt. In den Gärten, auf den Feldern, in den Wäldern. Geschweige schon das Ausmaß der ganzen Erde. Allein hier bei uns eine Unmenge, eine unzählbare Fülle. Und das ist nicht nur heute so. In den Zeiten des Wohlstandes und des Friedens. Auch in politisch und wirtschaftlich harten Zeiten gab die Natur schon immer ihr Bestes, obwohl die Menschen sie gegenüber umbrachten und zum Teil die Erde mit Bomben und schwerem Gerät demolierten. Auch im Mittelalter gab die Erde ihr Bestes. Und auch schon vor 2000 und auch vor 5000 Jahren. Und dieser Faden einer erstaunlichen Biodiversität verläuft zurück bis in die Ursprünge unserer irdischen Existenz überhaupt. Mit schönsten Illustrationen erzählen die biblischen Schöpfungsberichte davon. Der erste Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, 9 bis 13. Da heißt es, nachdem Gott den Chaos einigermaßen geordnet hat, und am zweiten Tag die Teilung zwischen der Sphäre oben und unten vorgenommen hat. Nach dem zweiten Tag sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und ihre Samen und Früchte tragen. So geschah es auch. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Wieder sah Gott sich an, was er geschaffen hatte. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der dritte Tag war vergangen. diese Illustration des ersten Schöpfungsberichts. Das ist unglaublich schön. Und diese Vielfalt, die die Erde hervorbrach, die auch Gott gefiel, die beeindruckt auch Menschen seit jeher. Das ist ein hervorragendes Kunstwerk, die ganze Erde. Sie ist eine Perle im Universum. Und in den Psalmen werden die Pflanzen reichlich besungen, indem man darauf hinweist, dass sie Gott in seiner Güte und Freundlichkeit und in seiner Größe rühmen. Psalm 19, Psalm 148 und so weiter. Und bei vielen Bibelschreibern im Alten und im Neuen Testament bekommen die Pflanzen eine übertragende, eine Bildrolle, eine allegorische Bedeutung. Man greift Pflanzen als Beispiel für Lebensweisheit oder für die geistliche Lebensführung der Menschen. Ein Mensch, der an Gott glaubt, ist wie ein Baum gepflanzt an dem Wasserbach. Und Jesus hat in seinen Gleichnissen ganz besonders die Pflanzen aufgegriffen, um die Weisheit und geistliche Lebensführung zu thematisieren. Weinstock und die Reben und Gott, der Gärtner, der beschneidet. Feigenbaum, der ja keine Wertschätzung mehr verdient, aber er gibt ihm noch die zweite Chance. Lass ihn noch mal wachsen. Oder der großzügige Sämann, der geht umher und streut die Samen auf den harten Boden, auf die Steine, unter die Disteln und auch dort, wo etwas zum Wachsen kommt. Oder der kleine Senfkorn und der großartige Baum, der daraus entsteht. In Kirchen und Volksliedern werden die Pflanzen auch reichlich besungen. O Tannenbaum ist nur ein kleines Liedchen davon. Oder in Gedichten werden die Pflanzen sehr stark aufgegriffen und mit ihnen auch bestimmte Lebensweisheiten und Weisungen vermittelt. Denken wir allein an den Herrn von Rieberg im Havelland und seinen Birnbaum, wo er einfach durch den Birnbaum die Kinder erfreut und die Nachbarn, aber sein Erbe ist ein anderer, ein geiziger Typ. Und so kommt der Herr Rieberg auf die Idee, eine Birne mit sich in den Grab zu nehmen. Und nach 3 Jahren erwächst wieder ein Birnbaum und die Birnen werden wieder getragen und die Menschen haben Freude. Wie weise, wie schön, wie einladend, etwas aus dem Leben zu machen. Mehr als das, was die Rahmenbedingungen oft vorgeben. Oder Luthers optimistische Apfelbaumpflanzung, obwohl es nicht danach aussieht, dass es mit der Welt weitergehen wird. Oder in dem Lied Wasbüttler Wind, das hier in unserem Kreis oft gesungen wird, da werden auch die Wasbüttler Eichen bestaunt und so weiter. Kurz gesagt, Gott hat eine wunderschöne Welt geschaffen und sie ist voller Botschaften. Und Gott hat in sich ein unglaubliches Potenzial an Kraft, das alles ins Leben zu rufen, aber auch ein unglaubliches Potenzial an Kreativität. Er schafft nicht nur eine funktionierende Welt, funktional, sondern er lässt sich auf die Schönheit ein. Ja, er verausgabt sich gerade in Fragen der Schönheit. Und das kommt besonders bei den Pflanzen, bei der Pflanzenvielfalt zum Ausdruck, wie Gott sich in Schönheitsfragen verausgabt. Alles zusammen, was Gott schafft und wer er ist, ist Ausdruck seiner Liebe und der Grund zur Bewunderung und zum Respekt seiner Person gegenüber. Deswegen heißt es gerade in den Psalmen immer wieder, lobe den Herrn, auch meine Seele. Es ist gut, auch die Pflanzenwelt von Gott so zu verstehen. Die zweite Linie, diese Gabe Gottes, die Pflanzenwelt gebrauchen. Gerade Pflanzen spielen eine besonders wichtige Rolle für das Leben und für die Lebensqualität von uns Menschen und anderen Geschöpfen. Da wird gesagt, in den Schöpfungsberichten, dass all das Grüne, all das, was Samen und Frucht trägt, ist zum Essen da, zur Ernährung von Mensch und Tier. Und noch ein bisschen mehr wird dazu gesagt. Und wir wissen, das Essen von leckeren Pflanzen, von den Früchten, von den Samen, ist nicht nur zum Überleben da. Hauptsache, den Magen vollgestopft, ich kann leben, ich habe Energie, es geht mit mir weiter. Es ist auch etwas Sinnliches, auch etwas Ästhetisches. Wir dürfen auch genießen. Wir dürfen auch eine Esskultur aufbauen und wir begegnen uns auch am Tisch und führen tiefste Gespräche und pflegen Gemeinschaft gerade am Tisch. Auch die Friedensverhandlungen auf politischer Ebene und auch Geschäfte in der wirtschaftlichen Welt werden am Tisch praktiziert. Und auch Essen ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit, wenn wir humanitär miteinander teilen, das Brot mit den Nächsten teilen. Unsere Kleidersammlung ist auch etwas davon, dass wir das, was uns Gott an guten Gaben gegeben hat, mit anderen Menschen zur Zeit in der Ukraine, in ihrer Kriegssituation teilen. Und Essen ist immer auch etwas, was uns besonders zum Danken aufruft und animiert. Deswegen pflegen wir in unseren Häusern auch vor dem Essen persönlich oder gemeinsam auch ein Tischgebet als Dank an Gott zu sagen. Dann spielen die Pflanzen eine sehr große medizinische Rolle. Viele Erzeugnisse in der Apotheke sind pflanzlicher Art. Und das verdanken wir eben diesen Geschöpfen Gottes, die er damals ins Leben gerufen hat und die bis heute ihre Rolle ausfüllen, indem sie auch uns Menschen körperlich gut tun. Auch therapeutisch haben die Pflanzen eine Bedeutung. In Japan gibt es von den Ärzten sogar eine Verschreibung an Kranke, im Wald spazieren zu gehen. Verordneterweise, da heißt man das Waldbad nehmen. Kennen wir in unserem Umfeld auch anders, aber es ist so, das Grüne, die Atmosphäre des Waldes tut dem Menschen gut, entspannt, beruhigt und bringt auch andere Gedanken. Ventiliert das Herz und das Innere des Menschen. Das dürfen wir heute auch Nachmittag beim Spaziergang im Wald auch miterleben. Pflanzen spielen auch eine kulturelle Rolle in unserem Leben. Wir bauen Gärten an und gestalten sie und versuchen sie schön zu machen und haben Freude daran. Und wir bauen auch Parkanlagen an und auch dadurch versuchen wir bestimmte Werte zu transportieren. Im zweiten Schöpfungsbericht, ich habe vorhin den ersten vorgelesen, ein Teil davon, und im zweiten Schöpfungsbericht ist Gott selber der Gärtner. Wiebke hat schon etwas davon angesprochen. Gott, der den Garten Eden anbaut, anlegt. Einen besonderen Bereich in dieser schönen Schöpfung. Und dorthin setzt er den Menschen. Und da wird nochmal so auch von der Sinnlichkeit Gottes gesprochen, wie schön er das gestaltet und wie bewusst. Und auch Jesus sagt in Johannes 15, 1 bis 2, mein Vater ist der Gärtner. Er behandelt die Schöpfung und die Reben beschneidet er und die, die Frucht tragen, behält er, die nicht Frucht tragen, die werden beschnitten, alles dafür, dass unser Leben als Beispiel eben das nicht Notwendige beseitigt wird und das, was uns und anderen nicht gut tut, einfach zur Seite geschnitten wird. Gebrauchen Gottes guten Gaben, das ist ein Geschenk Gottes an uns. Aber gebrauchen kann auch problematisch sein. Wir, die Krönung der Schöpfung, wir, die meinen, alles zu beherrschen, alles unter sich bekommen zu haben, wir steigern auch unseren eigenen Anspruch an die Schöpfung. Was von der Schöpfung her und von Gottes Qualität, es war gut, all die Zeiten galt und immer noch gilt, befriedigt uns nicht mehr genügend. Die Krönung der Schöpfung lässt sich selbst sehr gerne gut gehen. Oft und zunehmend mehr aufgossen der Schöpfung. Es entstehen absurde Verhaltensweisen, besonders in den letzten Jahrzehnten. Blumen müssen nicht nur noch schön aussehen und gut riechen, nein, sie müssen auch noch lange halten und vor allem wenig kosten. Und so werden sie aus weiten Ländern wie Ecuador und Kenia aufwendig eingeflogen. Und Heidelbeeren, eine ureuropäische Pflanze, die werden inzwischen in Marokko mit hohem Wasserverbrauch gezüchtet, weil die Herrschaften hier in der westlichen Welt sie auch ein ganzes Jahr über die Saison hinaus haben möchten. Obst und Gemüse wird perfekt nach Kundenwunsch und Vorstellungen abgestimmt und kernlos produziert oder weniger sauer oder in bestimmter Farbe oder mit bestimmtem Geschmack oder in bestimmter Form. Und zu krumme, zu große, zu kleine Exemplare werden schon vom Bauer auf dem Feld aussortiert, als nicht kundentauglich oder spätestens im Supermarkt in die Mülltonne geworfen. Oder ich habe eine Folie noch dazu gebracht, die ich live vor etwa einer Woche fotografiert habe, den linken Bereich. Züchten in jeder Richtung, um jeden Geschmack, Wunsch und Bedürfnis des Kunden, der Krönung, der Schöpfung zu befriedigen. Es reicht nicht mehr, dass Heidekraut einfach ursprünglich rosa-lila erscheinen darf. Es muss ja auch gelb und orange und blau und weiß und noch wie geben. Und da werden Maschinen mit Farbe einfach durch die Plantagen gezogen und die Heidekraut wird einfach schön rot gemacht, damit der Kunde seine Freude hat und noch mehr Vielfalt in seinem Garten und sich erfreuen kann an der Schöpfung Gottes. Ist okay so, aber es ist auch nicht okay. Und von der Gülle und Pestiziden, die die armen Pflanzen aufnehmen müssen, ganz zu schweigen. Der Mensch verwaltet die Schöpfung zum eigenen Wohl. Dass die Schöpfung stöhnt und leidet, ist weniger interessant. Wohl müssen die ganzen Gaben Gottes gerade bei solchem Umgang auch geschützt werden. Deswegen der dritte Punkt. Wir bezeichnen unsere Erde oft als den blauen Planeten. Und das liegt daran, dass vom Weltraum aus gesehen die Erde eben blau erscheint. Auf der Oberfläche können wir Kontinente und Ozeane von oben sehen. Die Ozeane dominieren und machen zusammen mit den Meeren, Seen und Flüssen nicht weniger als 70% Gesamtoberfläche des Erdballs aus. Also unser Planet ist blau. So sind wir gewohnt und so erscheint er auch. Aber die Fläche, die von all den grünen Blättern auf der Erde bedeckt wird, von all den grünen Blättern auf der Erdfläche bedeckt wird, schaut euch das rechte Bild an. Sie lässt die Erde auch ganz schön grün erscheinen, oder? Unsere Erde ist nicht nur blau, sie ist auch grün. Nur diese unglaubliche Vielfalt von Grün, diese Biodiversität nimmt seit Verstädterung und Industrialisierung stark ab. Das hat dramatische Auswirkungen. Es gibt verschiedene Studien dazu. Eine davon besagt, dass in den letzten 250 Jahren, also wo die Gesellschaft so mehr säkularen Kurs angefangen hat zu fahren, sich auch von der kirchlichen Tradition und damit auch von dem biblischen Weltverständnis abkoppelt, dass in den letzten 250 Jahren weltweit mindestens 551 Pflanzenarten in freier Wildbahn ausgestorben sind. 571 Pflanzenarten in den letzten 250 Jahren. Und seit 1900 sind im Durchschnitt alle 3 Jahre mehr als 8 Pflanzenarten verschwunden. Alle 3 Jahre 8 Pflanzenarten mindestens verschwunden. Seit 1966 werden die sogenannten roten Listen veröffentlicht. Leider werden sie immer mehr befüllt mit verschwundenen oder gefährdeten Arten. Das ist symptomatisch für die säkulare Menschheit. Je mehr sie sich von ihren Ursprüngen entfernt, umso mehr missachtet sie ihren schöpferischen Auftrag, der ihr von Gott erteilt worden ist. Beschenkt, aber auch in Pflicht genommen, zur Verantwortung eingebunden. Daher ist es gut, dass ein neues Bewusstsein in unserer Welt für den Erhalt der Natur aufwacht. Wir müssen uns neu fragen, ist die Schöpfung für den Menschen da oder ist mehr der Mensch für die Schöpfung da als ein Teil der Schöpfung? An diese Frage entscheidet sich der ganze Umgang mit unserer Umwelt und eigentlich die Qualität unserer Zukunft. Abschließend eine Folie zum persönlichen Nachdenken. Ich habe vorhin einige Motive genannt, wie in der Bibel und in unserer Kultur die Pflanzen transportiert werden, in ihrer Bedeutung, in ihrem Wert. All diese Motive, mit der Schöpfung zu leben, die Welt zu bepflanzen oder die Pflanzen zu schätzen, habe ich auf diese Folie noch ein Stückchen zusammengebracht. Und ich frage mich, wussten diese Menschen von damals alle mehr, was sie tun, als jeder von den heutigen Zeitgenossen? Und war es nur der Sinn zum Überleben, warum sie das so taten? Oder trugen sie auch den Geist der Bibel im Herzen? In der Bibel wird nämlich mit Weisheit, mit Gelassenheit, mit Vertrauen, mit Hoffnung, mit fachkündigen Akribie, aber auch mit Genügsamkeit und Dankbarkeit mit der Pflanzenwelt umgegangen. Und wir, du und ich, als Vertreter der heutigen Gesellschaft. Ich möchte uns einladen, bewusst grüner zu leben auf dem blau-grünen Planeten, unabhängig davon, welche Partei wir wählen bei den Wahlen. Ich möchte uns gerne einladen, nachzudenken, mit welchen Ansprüchen leben wir, gestalten unser Leben, einkaufen, im Garten und ums Haus herum wirtschaften. Mit welchen Ansprüchen sind sie manchmal auch übersteigert? Wie weit leben wir verschwenderisch? Wie viel achten wir auf die Genügsamkeit? Wie bewusst schätzen wir die Gaben Gottes in Pflanzen und Natur? Wie weit sind wir dankbar? Und wie weit füllen wir unsere Tischgebete wirklich mit Herz und Seele und Dankbarkeit, wenn wir sie sprechen? Täglich macht man 3-mal pro Tag. Lass uns gemeinsam auf unserer grünen und blauen Erde umso bewusster grün leben. Gott hat ihr viel davon verliehen. Amen.